Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen an diesen spannenden Wahlsonntag. In der globalen Politik, besonders im Verhältnis zwischen Europa und den USA, ist derzeit häufig vom Weckruf die Rede. Das hat mich mal neugierig gemacht, was so ein Weckruf überhaupt ist und was er bewirken kann. Oft empfinden wir ja auch im persönlichen Leben einen Weckruf. Religionen sprechen davon, dass sie Menschen erwecken wollen. Und für manche wird eine persönliche Krise oder eine Krankheit zum ganz individuellen Weckruf. Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Aber zunächst beschäftige ich mich mit aktuellen Entwicklungen aus Religion und Gesellschaft. Die christlichen Kirchen sind weltweit Träger von großen Hilfsorganisationen, die sich für die Ärmsten der Armen einsetzen. Denken Sie an Brot für die Welt oder Miserior. Und es gehört eigentlich zu den wichtigsten Werten der westlichen Zivilisation und Kultur, dass man Notleidenden hilft. Aber das alles ist dem, ja, was soll man bald sagen, US-Diktator Trump ziemlich egal. Handstreichartig hat er die weltweit größte Hilfsorganisation USAID aufgelöst. Den Preis zahlen die Ärmsten der Armen, womöglich mit ihrem Leben.
Der 45 Jahre alte Maung Lein liegt mit einem verbundenen Kopf im Bett. Er war nach einem epileptischen Anfall gestürzt. Wir wissen nicht, wie es mit uns weitergeht. Wir haben kein Geld, um Medikamente zu kaufen. Wir werden alle sterben, wenn wir keine Medikamente mehr im Camp bekommen. Lei lebt in einem Flüchtlingscamp in Thailand, an der Grenze zu seinem Heimatland Myanmar, in dem gerade Bürgerkrieg herrscht. Wie zehntausende andere Flüchtlinge ist er auf Hilfe von außen angewiesen. Einer der größten Geldgeber, die USA. Sein Flüchtlingscamp hatte ein Krankenhaus und zwei Arztpraxen, wo sich Ärzte um fast 30.000 Menschen gekümmert haben. Jetzt ist alles geschlossen, weil US-Präsident Donald Trump die US-Entwicklungshilfegelder eingefroren hat. Eine Entwicklung, die Elaine Pearson, Vorsitzende von Human Rights Watch Asien, bestürzt.
The suspension of US foreign aid is really catastrophic.
Der Stopp der US-Auslandshilfe ist für ganz Südostasien wirklich katastrophal. Ich meine, wir sprechen von humanitärer Hilfe, Krankenhäusern, Gesundheitsprogrammen, die geschlossen werden müssen, Menschen, denen Medikamente verweigert werden, denen Lebensmittel verweigert werden. Und dazu kommt die lebenswichtige Unterstützung für zivilgesellschaftliche Gruppen, Menschenrechtsgruppen und unabhängige Medien in der gesamten Region. Auch die Hilfsorganisation Handicap International ist stark vom Einfrieren der US-Hilfen betroffen. Die USA waren einer ihrer wichtigsten Geldgeber, erklärt die Vorsitzende Ines Kipfer-Didavi.
Wir mussten zahlreiche Projekte stoppen und die Menschen vor Ort, das berichten unsere Mitarbeitenden, so sind in Panik, fürchten insbesondere in so prekären Situationen wie Flüchtlingslagern, fürchten tatsächlich um ihr Leben.
Sie mussten mehr als die Hälfte ihrer Mitarbeitenden weltweit entlassen. In Myanmar haben sie Geflüchtete über die Gefahren von Landminen aufgeklärt, haben traumatisierte Kriegsflüchtlinge psychosozial betreut. In Laos haben sie mit US-Geldern die Schulbildung von Kindern mit Behinderung unterstützt. In Vietnam und Kambodscha haben sie dafür gesorgt, dass Menschen Arbeit finden. All diese Projekte liegen aktuell auf Eis. Laut den USA angeblich nur vorläufig, bis im April die Prüfung der Projekte abgeschlossen ist.
Teilweise haben wir Hoffnung und teilweise befürchten wir, dass die Gelder verloren sind.
Auch die private Spendenbereitschaft ginge zurück. Der gestürzte Lei aus Myanmar hatte Glück. Er bekommt derzeit Hilfe in einem staatlichen thailändischen Krankenhaus in der Nähe seines Camps. Thailands Innenminister hat versprochen, dass die Flüchtlinge in thailändischen Krankenhäusern behandelt werden, solange die US-Hilfen eingefroren sind. Die Frage sei, wie eine langfristige Lösung aussehen kann, so Elaine Pearson.
Honestly, this is really strange.
Denn ehrlich gesagt, die aktuelle Lage überlastet das thailändische System. Für die Familie von PK Lau kommt jede Hilfe zu spät. Die 71-jährige Lau war lungenkrank, bekam im Krankenhaus im Flüchtlingslager regelmäßig Sauerstoff. Ihr Schwiegersohn beschreibt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, was passiert ist. Alle Patienten wurden nach Hause geschickt, als das Krankenhaus im Flüchtlingscamp schließen musste. Nicht nur meine Schwiegermutter, alle Patienten, niemand durfte bleiben. Meine Schwiegermutter war in keinem kritischen Zustand, als sie nach Hause kam. Ich bin mir sicher, nichts wäre passiert, wenn sie weiter Zugang zu einem Sauerstofftank gehabt hätte. Jetzt bereiten sie ihre Beerdigung vor.
Wie die Ärmsten der Armen das von Trump und seinem Schergen Elon Musk verordnete Ende der Hilfsorganisation USAID zum Teil mit ihrem Leben bezahlen, das hat uns am Beispiel von Kambodscha und Myanmar unsere ARD-Korrespondentin Jennifer Johnston beschrieben. Das atemberaubende Tempo, in dem Trump durchgreift, Institutionen und Gesellschaft umbaut und Fakten schafft, zusammen mit seinem unverhohlenen Machtgebaren, das macht es Kritikern fast unmöglich, darauf zu reagieren oder gar Widerspruch und Widerstand zu formulieren. Papst Franziskus hat sich ja derzeit ganz aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er kuriert eine schwere Lungenentzündung. An diesem Wochenende hieß es, sein Zustand sei weiterhin ernst, aber nicht lebensbedrohlich. Spekulationen über einen Rücktritt wurden von Vatikanvertretern dementiert. Noch vor seiner Krankheit aber hatte sich Franziskus ausdrücklich gegen Trump positioniert.
Es sind Worte, die nicht deutlicher hätten fallen können. Ich habe die große Krise, die derzeit in den USA mit dem Beginn eines Programms von Massendeportationen stattfindet, genau verfolgt, schreibt der Papst. In seinem Brief an die katholischen Bischöfe in den USA erwähnt Franziskus dabei kein einziges Mal den Namen Donald Trump. Dessen Migrationskurs verurteilt der Papst jedoch unverhohlen. Wörtlich schreibt er: Den Vorgang, Menschen abzuschieben, die in vielen Fällen ihre Heimat verlassen haben wegen extremer Armut, Unsicherheit, Ausbeutung oder Verschlechterung der Umwelt, schädigt die Menschenwürde ganzer Familien und macht sie verletzlich und wehrlos. Dass der Papst einen öffentlichen Brief an die US-Bischöfe geschrieben hat, ist bemerkenswert, sagt Kirchenhistoriker Massimo Fagioli von der Villanova-Universität in Philadelphia. Es gibt nur wenige vergleichbare Fälle in der Geschichte. Papst Leo XIII. Warnte 1899 die nordamerikanischen Katholiken vor der Versuchung des Amerikanismus. Das war vor 126 Jahren. Dieser Brief ist also bedeutsam und historisch. Bereits Mitte Januar äußerte sich das katholische Oberhaupt kritisch zu Trumps Ankündigungen von Massenabschiebungen. Im TV-Interview sagte Franziskus:
Questo, se è vero, sarà una disgrazia.
Wenn das wahr ist, wird es eine Schande sein, weil es die armen Elenden, die nichts haben, die Rechnung für das Ungleichgewicht zahlen lässt. So löst man die Dinge nicht. So löst man sie nicht.
Così non si risolvono la cosa. Così non si risolvono.
Im Gespräch schildert der Papst, wie man in seinen Augen mit Migranten umgehen sollte: sie in Arbeit bringen, begleiten, fördern und integrieren. US-Präsident Trump lässt seit seiner Amtseinführung Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis festnehmen und abschieben, ungeachtet der Kritik von Menschenrechtlern und Kirchenvertretern. Dem Brandbrief des Papstes geht ein Konflikt voraus zwischen Trump-Regierung und der US-Bischofskonferenz. Diese hatte ein Dekret kritisiert, das Behörden erlaubt, in katholischen Schulen und Gotteshäusern Migranten festzunehmen. Der Papst wolle den Gläubigen in den USA klarmachen, dass diese Regierungspolitik nicht mit katholischen Werten vereinbar sei, so Kirchenhistoriker Fagioli.
J.D. Vance and some in Trump's circle are Catholics.
Vizepräsident J.D. Vance und andere aus dem Umfeld Trumps sind katholisch und rechtfertigen ihre harte Abschiebepolitik mit religiösen Argumenten. Das besorgt den Papst, dass die katholische Theologie in den USA beeinflusst wird von Nationalismus.
Catholic theology is becoming influenced by nationalism.
Franziskus wolle nicht nur ein Signal an die US-Regierung senden, sondern auch an die eigenen Bischöfe, so der Kirchenexperte. Manche von ihnen sympathisierten mit Trump.
Mit deutlichen Worten hat Papst Franziskus noch vor seiner schweren Erkrankung in einem Brief Kritik geübt an der Migrationspolitik der USA unter Trump. Johannes Reichert berichtete aus Rom. Beten für den Frieden, das wird ja manchmal lächerlich gemacht als naiv angesichts der Brutalität vieler Konflikte, angesichts der verhärteten Fronten, zum Beispiel im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und dieser Konflikt betrifft ja auch die Nachbarn der Ukraine, Belarus zum Beispiel. Nichtsdestotrotz, in Berlin in der Gethsemane-Kirche treffen sich täglich Männer und Frauen, um für den Frieden und für eine gerechte Welt zu beten. Einmal in der Woche steht die Situation in Belarus im Mittelpunkt des Gebets.
Jeden Tag 18 Uhr findet in der Gethsemane-Kirche in Berlin-Prenzlauer Berg das politische Abendgebet statt, seit Juli 2017. Damals geriet Gemeindemitglied Peter Steutner in türkische Haft, als er an einem Menschenrechtsseminar teilnahm. Peter Steutner ist längst wieder frei. Die Wachet- und Betet-Andachten mit ihren täglich rund 10 Teilnehmern finden bis heute statt. Iris Hertel war von Anfang an mit dabei.
Ich habe nie drüber nachgedacht, was es bringt oder was es nicht bringt. Ja, es sind 7 1,5 Jahre. Wir gehen auf das 8. Jahr zu, seit dem 24. Juli 2017. Wir wissen es von Inhaftierten, dass es ihnen Mut macht, diese Zeit zu überstehen, wenn sie wissen, dass sie nicht vergessen sind.
Martin Gagel aus der Andachtsgruppe ergänzt.
Hoffnung, also für mich ist es immer der aktive Teil Hoffnung, dass es keinen Grund gibt, hoffnungslos in die Zukunft zu gucken, sondern aktiv durch diese Andacht Hoffnung zu vermitteln und auch selber zu erfahren.
Dorothee Börzler kommt fast täglich zum politischen Abendgebet.
Ja, dass ich mich nicht ganz so hilflos fühle. Dass es irgendeine Klitzekleinigkeit gibt, die ich tun kann, dass ich hierher kommen kann und beten kann.
Als vor 5 Jahren Diktator Lukaschenko die freien Wahlen im Land unterdrückte und die Opposition verhaften ließ, begann die Andachtsgruppe auch für Belarus zu beten. Ina Rumjantseva, geborene Berlinerin und mit einem Belarussen verheiratet, trägt jeden Donnerstag die neuesten Informationen vor. Sie weiß um die Wichtigkeit des ständigen Gebetes für die derzeit mehr als 1200 politischen Gefangenen in Belarus.
Die mir wichtigsten Gäste, die kamen im letzten Jahr ganz überraschend. Das waren nämlich zwei ehemalige politische Gefangene, für die wir hier lange gebetet haben, die davon gehört hatten, dass wir hier sind und die tief berührt hier zu uns gekommen sind, mit uns gemeinsam gebetet haben und uns gedankt haben und auch nochmal gesagt haben, wie viel Kraft das auch nach der Entlassung gibt. Zu wissen, hier sind Menschen, die kommen zusammen und die haben die Gefangenen nicht vergessen.
Hans-Jürg Schössler saß selbst in der DDR in politischer Haft. Für ihn und die anderen ist klar, dass sie weiter beten werden.
Und dieses Beten gibt Energie, gibt Kraft, auch für die Leute, die inhaftiert sind. Das haben wir auch immer wieder hier gehört. Auch wenn ich weiß, dass es sehr kraftaufwendig ist, diese Andacht täglich durchzuführen. Aber es ist ein ganz kleiner Beitrag, um Licht in diese für mich manchmal sehr dunkle Welt zu bringen.
Seit 8 Jahren beten sie in der Berliner Gethsemane-Kirche für Frieden und die Freilassung politischer Gefangener. Thomas Klatt berichtete davon.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
In der weltweiten Politik ist derzeit wahnsinnig viel in Bewegung. Manche sprechen schon von einer zweiten Zeitenwende innerhalb weniger Jahre. Und vielleicht werden wir am Ende dieses Wahlsonntags auch staunen, was da alles in Bewegung gerät. Von einem Weckruf ist vielfach die Rede. Aber was kann oder soll so ein Weckruf eigentlich bewirken? Darum geht's jetzt im Himmel und Erde Sonntagsthema. Denn persönliche Krisen, eine Krankheit zum Beispiel, die erleben viele auch ganz individuell als Weckruf. Und dann ist immer die Frage, wie kann ich, wie soll ich darauf reagieren? Darüber sprechen wir gleich mit der erfahrenen Diplompsychologin Daniela Tausch. Aber zuerst eine kleine Erinnerung, dass uns ja alle fast täglich ein Weckruf ereilt. Und dann ist an jedem Morgen neu die Frage, sofort reagieren oder doch lieber noch ein bisschen snoozen.
Bei mir ist das so, ich habe eine innere Uhr. Ich bin eigentlich eine Minute vorm Wecker wach, aber auch nur, wenn die Fenster offen sind.
Also es kommt immer drauf an. Wenn ich selber aufstehen darf ohne Wecker, dann wache ich eigentlich ziemlich gut auf und werde auch entspannt wach. Wenn ich einen Wecker habe, snooze ich meistens 2-3 Mal.
Einmal snoozen. Aber wenn ich ein zweites Mal snoozen muss, dann stehe ich nicht mehr auf.
Nee, ich lasse immer gerne das Rollo oben, damit ich durch den Sonnenaufgang wach werde.
Um ehrlich zu sein, ist es manchmal so, manchmal so. Manchmal stehe ich direkt beim Wecker einfach auf. Manchmal setze ich mich noch eine halbe Stunde auf die Bettkante.
Boah, bei mir genau das Gegenteil. Also wenn ein Wecker klingelt, muss ich direkt aufstehen, sonst stehe ich gar nicht auf.
Wenn ich mal keine Lust habe, Vorhänge zu, ist ganz schlecht. Dann schlafe ich durch.
Boah, Dusche. Direkt in die Dusche.
Das Baby ist im Moment unser Wecker.
Ich habe auch so eine App, die trackt deinen Schlafzyklus. Und dann wecken die dich, dann kannst du einstellen, so ein 20-Minuten-Fenster oder 40 Minuten habe ich. Und dann weckst du dich halt vielleicht auch 40 Minuten vorher, aber dafür mit deinem Schlafzyklus.
Ein Wecker, aber ich bin auch ein Frühaufsteher. Hilft mir persönlich.
Mit dem Lichtwecker im Moment, auf jeden Fall. Also jetzt wird es ja langsam wieder heller morgens, das macht es schon leichter. Aber wenn man so um 6 Uhr raus muss, finde ich Lichtwecker der Megatipp.
Ja, so unterschiedlich sind die Reaktionen auf den täglichen Weckruf. Erwachet, was ein Weckruf bewirken kann oder soll, das ist heute mein Himmel und Erde Sonntagsthema. Und tatsächlich gehört der Weckruf eigentlich zu allen Religionen. Im Christentum gibt es ganze Erweckungsbewegungen. Auf jeder Kirche ist ein Hahn zu sehen, der ja durch seinen Weckruf bekannt ist. Jesus Christus ist laut der Bibel auferweckt worden. Und entsprechend ruft der Apostel Paulus den Gläubigen zu: Wach auf, du Schläfer. Auch im Buddhismus ist das Erwachen ein zentrales Element der religiösen Praxis. Die buddhistische Nonne Ani Semchi aus Kirchheim-Teck schildert das Erwachen im Buddhismus so.
Im Buddhismus gehen wir davon aus, dass wir quasi in einer Welt leben, die wir denken, sie wäre so, aber die eigentlich gar nicht so ist. Und der Weg im Buddhismus dreht sich darum, diese Wirklichkeit so verstehen zu lernen, wie sie wirklich ist und nicht, wie wir denken, sie wäre. Durch den Prozess der Meditation lernen wir Schritt für Schritt Dinge genauer zu betrachten und zu erkennen, dass wir zum Beispiel denken, Dinge sind permanent, die aber in einer ständigen Veränderung sich befinden. Eigentlich gibt es nichts, was wirklich endlos bleibt, sondern immer auch einem Prozess von Vergänglichkeit unterworfen ist. Das heißt, ich kann lernen, nicht mehr so festzuhalten. Ich kann mehr mit dem Leben fließen. Ich klammere mich nicht so an Dinge, wo von vornherein klar ist, ich werde sie irgendwann verlieren. Ich lerne vielleicht auch weniger, mein Glück zu suchen in äußeren Dingen oder anderen Menschen, weil ich erkenne, ich weiß nicht, wie lang zum Beispiel eine Verbindung halten wird, wie lange ich meinen Beruf behalten kann, wie lange ich meine Gesundheit behalten kann. Und deshalb muss ich nach etwas suchen, das mir ein Glück verschafft, das eben nicht von äußeren Dingen abhängig ist und nicht vergänglich.
Die buddhistische Nonne Ani Semchi beschrieb, wie sie den Prozess des Erwachens im Buddhismus versteht. Der Weckruf, der ist auch bei den Zeugen Jehovas ein zentrales Element ihrer Botschaft.
Ich bin am Frankfurter Hauptbahnhof, früher Vormittag. Durch die große Haupthalle kommen Reisende mit Koffer und eiligen Schritten. Sie schauen auf die große Anzeigentafel, suchen ihr Abfahrtsgleis. Viele übersehen vielleicht die drei Frauen und einen Mann, die an der einen Ecke stehen und still ihre Zeitschrift oder ein iPad vor sich halten. Wachturm steht da in großen Buchstaben.
Wir sind Christen. Wir versuchen uns so eng wie möglich an das biblische Muster zu halten. Wir glauben, dass es einen allein wahren Gott gibt, der gemäß der Bibel Jehova heißt.
Das sagt Henning Holz, der 2005 bei den Zeugen Jehovas getauft wurde. Laut eigenen Angaben zählen die Zeugen Jehovas in Deutschland aktuell etwa 178.000 Mitglieder. Diese Zahl zu steigern, ist zentrale Aufgabe eines Zeugen.
Das, was wir hier machen, ist jetzt am Hauptbahnhof beispielsweise. Wir nennen das öffentliches Zeugnis geben. Das findet in Schichten statt, wo man sich zu melden kann. Und das machen wir eigentlich die ganze Woche durch.
Die Zeugen Jehovas gehen auch von Haustür zu Haustür, um ihre Wahrheit zu verkünden, sagt Petra Kretsch, Zeugin seit 1989.
Jeder hat eine eigene Lebensgeschichte und eigene Fragen. Und dazu ist es wirklich wichtig, zu klingeln und zu versuchen, Gespräche anzubieten.
Mit ihrer Botschaft wollen die Zeugen Jehovas einen Weckruf aussenden. Die Menschen sollen sich mit den wirklich wichtigen Fragen des Lebens beschäftigen.
Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann man mit den Problemen des Lebens gut klar werden? Deswegen heißt es Erwachet, einfach darauf hinzuweisen, um in geistiger Hinsicht aufzuwachen.
Für die Zeugen Jehovas ist es entscheidend für das Leben nach dem Tod, dass man an Gott glaubt und zur Gemeinschaft der Zeugen Jehovas gehört. Wer also im Sinne der Zeugen Jehovas in geistiger Hinsicht aufwacht, wird auch nach dem Tod wieder erwachen und im Paradies leben. Was wird aus Ungläubigen? Henning Holz versucht, die Sache positiv zu wenden.
Also das ist ja eine interessante Frage, die durchaus polarisieren kann. Wir stehen hier, weil wir denken, dass wir was Gutes haben für die Menschen. Wir sind nicht dafür da, um irgendwie darüber zu urteilen. Ich persönlich mache mir auch keine Gedanken darüber.
Dennoch, wer nicht nach der Wahrheit der Zeugen Jehovas lebt, kommt nicht ins Paradies. Die Zeugen Jehovas sind seit 2017 als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt. Wegen ihres exklusiven Anspruchs und wegen strikter interner Regeln werden sie von Kritikern auch als Sekte bezeichnet. Aussteiger erheben schwere Vorwürfe. Henning Holz und Petra Kretsch winken ab.
Man kann seine Meinung haben, man kann sie vertreten, aber der Respekt muss irgendwie erhalten bleiben. Und das ist schade, dass das irgendwie heute teilweise ziemlich flöten geht.
Die Zeugen Jehovas und ihr Weckruf. Unsere Reporterin Lena Spilger hat darüber mit Mitgliedern der Gemeinschaft gesprochen. Mein Himmel und Erde Sonntagsthema dreht sich heute um die Frage, was sogenannte Weckrufe eigentlich bewirken können und bewirken sollen. Wenn jemand einen Weckruf aussendet, dann beabsichtigt er ja meist eine ziemlich radikale Veränderung. Ein Weckruf soll sagen, so geht's nicht weiter. In der Politik wimmelt es zurzeit von Weckrufen, aber wie ist das eigentlich im persönlichen Leben? Was nehmen wir da als Weckruf auf? Und wie gelingt dann tatsächlich so eine, ja, womöglich radikale Kehrtwende? Darüber hat meine Kollegin Daniela Baumeister mit Dr. Daniela Tausch gesprochen. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin in Würzburg und sie hat sie gefragt, können oder sollten wir eine persönliche Krise oder eine Krankheit als Weckruf auffassen, also als Aufforderung, etwas im Leben zu ändern?
Es gibt viele Menschen, die das so als Weckruf erleben. Aber es gibt auch welche, die sagen, das ist jetzt einfach eine Krankheit, damit muss ich umgehen und ich lebe mein Leben weiter. Also ich finde es wichtig, dass man das nicht, es muss sich was verändern, sagt, sondern viele spüren dann und hinterfragen sich, was stimmt vielleicht mit meinem Leben nicht? Oder wird ja auch plötzlich die Kostbarkeit des Lebens deutlich, sodass sich Menschen fragen, was ist mir noch wirklich wichtig? Ja, und dadurch erleben das viele als ein Weckruf. Oder manche durch eine psychische Erkrankung auch, dass sie in eine Depression rutschen und dadurch auch spüren, hey, es stimmt etwas in meinem Leben nicht, ich möchte etwas ändern.
Bei einem Weckruf klingt ja auch immer mit, du machst was falsch, du bist selber schuld. Und das ist doch dann schon wieder ein eigenes Problem, oder?
Ja, das ist ein sehr guter Einwand. Ich finde es so schade, wir sind so aufgewachsen mit Schuld und Strafe. Und ich möchte da eine Psychologin, Frau Räthe Enderlin, zitieren, die sagt, ich verstehe Krisen grundsätzlich als nützliche Vorboten von fälligem Wandel, nicht als Quittung für falsch gelebtes Leben. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir begreifen, es ist keine Quittung, es ist keine Strafe, sondern das ist jetzt ein Schicksalsschlag, es ist etwas geschehen. Und als Vorbote des Wandels ist zu nehmen.
Erleben Sie das denn in Ihrer alltäglichen Praxis auch oft, dass die positiven Energien am Ende überwiegen und es tatsächlich dann zu einer positiven Entwicklung kommt?
Das erlebe ich schon oft in der Therapie. Also, dass ich, und das finde ich wichtig, das geschieht nicht gleich. Ich kriege eine Diagnose und sage, wow, jetzt ändere ich mein Leben und es wird ganz toll. Nein, so läuft die Sache nicht. Meistens rutschen Menschen erstmal in eine Krise, weil das ja uns aus dem normalen Alltag herausreißt und wir sind völlig verwirrt, wir sind verängstigt, wir sind unendlich traurig. Und irgendwann durch die Auseinandersetzung, durch Gespräche, begreift ein Mensch, oh ja, ich möchte was verändern, das gibt mir ein gutes Gefühl und man spricht dann von posttraumatischem Wachstum, wie man es auch immer nennt, ist vielleicht gar nicht wichtig, aber dass Menschen dann spüren, ja, ich habe mein Leben, ich habe etwas Neues gewonnen in meinem Leben, auch wenn der Verlust wahnsinnig groß ist.
Kann es denn auch zum Sozialstress werden?
Ja, wenn man sagt, sie müssen sich jetzt ändern, dann kann es zum Stress werden. Also darum sagte ich auch am Anfang, es muss nicht immer eine Diagnose, muss nicht immer ein Weckruf sein. Wir müssen da nicht mehr Kontakte haben, sondern Menschen sagen auch, oh, ich entdecke jetzt, wie gerne ich alleine mit mir bin. Und das möchte ich viel mehr schützen, dieses Alleine sein. Aber es kann natürlich ein Druck sein, Sie müssen jetzt etwas lernen aus dieser Erkrankung. Und da geht das Ganze nach hinten los.
Es muss ja auch nicht immer eine Krankheit sein oder eine Katastrophe. Es kann ja einfach auch mal etwas sein, dass man sein Leben tatsächlich auch freiwillig ändert, weil man merkt, man läuft in eine Sackgasse, oder?
Ja, natürlich. Aber meistens, wenn man in die Sackgasse läuft, leidet man erstmal, bevor man sieht, ich komme hier wirklich nicht weiter, ich muss umkehren, verdammt nochmal. Ja? Also ich glaube, es gibt vielleicht Menschen, ich gehöre nicht zu denen, die sehen, ach Sackgasse, ich drehe um und es gibt ja noch viele andere Wege. Sondern also ich leide dann erst und dann kann ich mich umdrehen und nach neuen Wegen sehen.
Wenn wir das Gefühl haben, eine Krankheit oder eine Lebenskrise, diese ist ein Weckruf an uns selbst, wie wir damit umgehen können und wie eine nachhaltige Veränderung gelingt. Darüber hat Daniela Baumeister gesprochen mit Dr. Daniela Tausch. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und lebt in Würzburg. Soweit unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Erwachet, was Weckrufe bewirken können und sollen. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören. Genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.